Willkommen, liebe Zuhörerinnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich bin im Gespräch mit besonderen Menschen über das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute spreche ich mit Renate Greinert über die Organspende. Sie ist Mutter eines Organspenders und engagiert sich seit 1985 für die Aufklärung über die Organspende und das damit verbundene Menschenbild. Zudem ist sie Autorin des Buchs Unversehrt sterben. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Ich wünsche ein inspiriertes Zuhören. In der heutigen Episode sprechen wir über die Organspende. Ich habe mich entschieden, einen ganz anderen Blick auf die Organspende zu werfen als jenen, den wir alle gut kennen aus den Medien. Es wird uns allen nahegelegt, unsere Organe zur Verfügung zu stellen, um Menschenleben zu retten als Akt der Nächstenliebe. Wir kennen Berichte über die gefeierten Fortschritte der Medizin, über Kinderleben, die gerettet wurden aufgrund von Organspenden, und manche von uns kennen auch jemanden persönlich aus dem näheren oder erweiterten Umfeld, der sein Leben verlängern konnte aufgrund einer Organspende. Im heutigen Gespräch befassen wir uns weniger mit den EmpfängerInnen von Organen, sondern sprechen insbesondere darüber, was mit Menschen geschieht, denen Organe entnommen werden, wie sich eine Organentnahme auf die Angehörigen der OrganspenderInnen auswirken kann, und werfen einen kritischen Blick auf die Definition des Gehirntodes. Liebe Frau Greinert, schon seit beinahe 40 Jahren engagieren Sie sich, dass rund um die Organspende mehr Aufklärung stattfindet. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich bereit erklärt haben, Ihre Erfahrungen und Ihren Wissensschatz mit uns zu teilen. Herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Mhm. Hallo.
Vor 40 Jahren ist Ihr damals 15-jähriger Sohn Christian bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden und wurde danach im Spital für Hirntod erklärt von den MedizinerInnen. In diesem absoluten Ausnahmezustand, in einem Schockzustand, mangelhaft aufgeklärt, mussten Sie und Ihr Mann sich entscheiden, ob Sie einwilligen für eine Organentnahme. Ein Entscheid, den Sie später zutiefst bereut haben. Darf ich Sie eingangs fragen, Frau Greinert, nach all den vielen Jahren der persönlichen Aufarbeitung einerseits und Ihres Engagements andererseits, was ist heute Ihr Kernanliegen? Wo sind wir mangelhaft aufgeklärt und was ist auch heute noch Triebfeder Ihres Engagements?
Ich war damals total geschockt, als ich meinen Sohn noch einmal vor der Beerdigung gesehen habe. Das, was ich da gesehen habe, ließ sich nicht mit dem Bild des Todes vereinbaren, das ich bis dahin hatte. Ich hatte meinen Sohn im Krankenhaus zurückgelassen, aufgrund der Aussagen der Ärzte, dass er tot war. Und ich bin gegangen mit einem Gefühl, da stimmt was nicht, weil ich gesehen habe, dass die Geräte, an die er angeschlossen war, alle noch liefen. Und dass ich an dem Bild, was ich die letzten Stunden hatte von ihm, dass sich da überhaupt nichts dran geändert hatte. Und wir sind dann nach Hause gefahren. Und ein paar Tage später habe ich dann meinen Sohn noch einmal in der Bestattungshalle gesehen. Und ich wollte ihn unbedingt sehen, weil ich nicht glauben konnte, dass er tot war. Und ich musste das begreifen. Und das Bestattungsinstitut hatte mir abgeraten, ihn noch einmal sehen zu wollen, und hatte mir gesagt, er hätte sich so sehr verändert. Aber das störte mich überhaupt nicht. Als er Masern hatte, da sah er auch ganz entstellt aus. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Mutter stört. Ich bin also zum Friedhof gegangen, alleine, und da war die Friedhofshalle zu, und da verschwand aber gerade so ein Wärter um die Ecke, und dem bin ich hinterhergelaufen und habe ihn gebeten, mir die Halle aufzuschließen. Das wollte er es nicht. habe ich ihn aber dann doch dazu überredet, das zu tun. Und ich habe ihn auch überredet, den Sarg aufzuschließen. Und da habe ich meinen Sohn also nochmal gesehen. Und da sah er total anders aus. Es zog sich ein Schnitt von seiner Kinnspitze bis runter in den Ausschnitt seines Hemdes. Und ich habe mich immer gefragt, wo endet der wohl? Und dann fehlten ihm die Augen, was mich total geschockt hat. Und er war jetzt so, wie ich mir einen toten Menschen vorstellte. Er war kalt, er war weiß, er war leichenblass und bewegungslos. Und das alles, dieses Bild, hatte ich im Krankenhaus überhaupt nicht. Und ja, und dann habe ich mich gefragt, was da passiert ist. Der Anblick, den ich da vorfand, hat mich zutiefst an eine ausgenommene Gans erinnert. Ich komme vom Dorf, da wird viel geschlachtet und ich weiß, wie das aussieht. Und mit diesem Bild von meinem Sohn bin ich dann nach Hause gegangen und ich hatte das Gefühl, da ist so ein tiefes, tiefes Unrecht passiert. Und ich konnte diese beiden Bilder, die ich von ihm hatte, einmal das Bild, was ich im Krankenhaus hatte, als ich ihn verlassen habe, nicht mit dem übereinbringen, was ich jetzt empfunden habe. Da habe ich meinen Sohn wirklich als tot empfunden. Und dann habe ich angefangen zu fragen, was ist denn da passiert? Ich habe erst befreundete Ärzte gefragt und die wussten es auch nicht. Das waren jetzt also Kinderärzte oder Allgemeinmediziner. Aber die konnten mir gar keine Antwort geben. Aber sie haben mir gesagt, du musst dich an die medizinische Hochschule wenden. Du musst denen das sagen, dass dich das so geschockt hat. Und dann habe ich an die medizinische Hochschule geschrieben und habe denen erzählt, wie auf mich gewirkt hat. Und es kam dazu, dass ich meinen Sohn zum Abschied ein Kettchen um den Hals gehängt hatte. Das hatte meine Tochter gemacht. Und ich habe einen Ring dazu gehängt, der mir kostbar war. Und das haben wir gemacht, weil wir einen letzten Ausdruck von Verbundenheit zu ihm ausdrücken wollten. Dieses Kettchen, das lag jetzt zerrissen neben ihm und der Ring war weg. Das habe ich auch noch in den Brief reingeschrieben. Ich habe dann auf Antwort gewartet. Die Antwort kam überhaupt nicht. Dann habe ich eine Freundin, deren Schwager ist Chefredakteur gewesen bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Dem habe ich das erzählt. Und dann sagte er, das bringen wir sofort. Und dann passiert aber gar nichts. Dann habe ich nur erfahren, dass der Chefredakteur es dem Leiter der Zeitung erzählt hatte. Der war Rotarier. Und Professor Pichelmeier ist auch Rotarier. Und da haben dann Gespräche stattgefunden und Professor Pichelmeier hat davor gewarnt, dass das in die Zeitung käme. Und er hat ihm auch noch erzählt, was er alles entnommen hatte. Und das habe ich dann erfahren. Das habe ich nicht von dem Professor Pichelmeier erfahren. Der hat mir gar nicht geantwortet. Aber die Zeitung, die hatte die Information. Und ich erinnere mich sehr genau an das Gespräch, das in der medizinischen Hochschule stattgefunden hat, als es darum geht, dass man von Christian eine Organspende haben wollte. Im Nachhinein fand ich schon die Art und Weise, wie man uns angesprochen hatte, dass mein Sohn sicher ein sozialer Typ wäre. Und da fiel mir nicht ein, dass er sich mit seinen Geschwistern um Stückchen Schokolade streiten konnte. Der war in einem Alter, wo man nicht so sehr sozial ist, sondern eigentlich ausgesprochen unsozial. Er war eben erst 15,5 Jahre alt. Aber das sind Sachen, an die denkt man nicht im Moment. Ich konnte mir auch unter einer Organspende gar nichts vorstellen. Aber mein Mann fragte dann, was nehmen Sie? Was würden Sie denn nehmen? Ja, und da sagten sie eventuell Knorpelmasse, eventuell dies oder das. Und dann haben sie mich noch daran erinnert, dass da jetzt andere Mütter genauso an den Betten ihrer Kinder säßen, die verzweifelt auf Lebensrettung ihres Kindes warteten Und dessen Organ würde für sie, könnte das Weiterleben für solche Kinder bedeuten. Und ich wollte keinen Tod. Ich wollte nicht den Tod meines Sohnes, aber ich wollte auch gar nicht, ich hatte auch gar kein Interesse an einem Tod eines anderen Kindes. Und dann habe ich in die Runde geguckt. Und da war noch mein Mann, Christians Vater, ein Freund. Und dann hat mein Mann schließlich gesagt, wenn man helfen könnte, ja. Und so ist dann diese Entscheidung gefällt worden. Ich habe mich eingezwängt zwischen zwei Wänden gefühlt, die mir die Luft nahmen. Und ich habe die Entscheidung nicht fällen können. Und das werfe ich mir heute noch vor, dass ich nicht entschieden habe, dass ich die Entscheidung meinem Mann überlassen habe. Ja, und dann habe ich angefangen zu fragen. Die Zeitung hat schließlich einen Artikel dazu rausgebracht, den ich selber geschrieben habe, wo die Journalistin den Wächterpreis mitgewonnen hat. Und ich dachte, wenn ich das einmal schaffe, in die Zeitung zu bringen, dann würde sich die ganze Situation ändern, dann würde das nie mehr passieren. Aber das war überhaupt nicht so. Ich habe dann eine Journalistin kennengelernt, und die an diesem Thema arbeitete. Und von der habe ich Informationen bekommen. Und die hat mir eines Tages den Aufsatz von dem Hans Jonas gegeben, die pragmatische Umdefinierung des Todes. Und als ich das gelesen habe, da bin ich in ein Loch gefallen, weil mir da schlagartig klar wurde, was der Unterschied war zwischen dem Christian, den ich im Krankenhaus verlassen habe, und dem, den ich in Wolfsburg auf dem Friedhof wiedergefunden habe. Das ist ein Moment, dass der Hirntod ein Moment im Sterben eines Menschen ist, dass er noch nicht tot ist. Das hat mich umgebracht. Aber ich wusste auch nicht, was ich hätte dagegen setzen können, dass ein anderes Kind mit Christians Organ weiterlebte. Wir haben 6 Kinder insgesamt. Die sind alle Autofahrer. Dass ein so etwas nicht wieder passieren könnte, diese Sicherheit hatte ich nicht. Denn schon mein Vater ist tödlich verunglückt und ich hatte das Gefühl, ich komme da nie wieder dran. Und plötzlich war mein eigener Sohn auch verunfallt. Ich habe dann versucht, alle Informationen, die ich überhaupt nur kriegen konnte, zu bekommen. Und das war sehr schwer, denn die Ärzte wussten entweder nichts davon, die hatten gar keinen Zugang zur Organspende. Und ich habe begriffen, dass es ein ganz gut gehütetes Geheimnis ist, was da passiert bei der Organentnahme. Ja, und dann habe ich schließlich einen Artikel in einer englischen Zeitschrift gefunden, wo ein berichtet wird über eine Person, der eine Niere entnommen wurde und wo man während der Operation festgestellt hat, dass die doch noch lebte. Und dann hat ihr der Chefarzt ganz schnell eine Arterie durchgeschnitten. Und das stand in der Zeitung und das war so gut recherchiert, dass ich das Gefühl hatte, ich möchte diese Ärzte, die diese Informationen gegeben haben, treffen. Und dann bin ich nach England gefahren, nach Cambridge, ins Leberzentrum. Und es war auch so, dass ich aus den Akten von Christian erfahren habe, dass eine Leber von ihm nach Cambridge gegangen war. Ich wusste, dass Cambridge gar nicht zu dem Organverbund hat, dass der da nicht zugehört. Wir gehören zu Leiden und da gehört eine ganze Gruppe von Ländern dazu, aber Cambridge eben nicht. Und dann bin ich da einfach hingefahren, bin in das Sekretariat von dem Edinburgh Hospital gegangen und habe gefragt, wieso die Niere meines Sohnes nach Cambridge gekommen ist. Und da hat mich die Sekretärin ganz entsetzt angeguckt. Und hat dann nur gesagt, dem Empfänger geht es gut. Und dann war es mit meiner Fassung auch vorbei und dann bin ich einfach rausgegangen. Ich habe einen der Anästhesisten, den Chefanästhesisten dieser Klinik, nochmal wieder getroffen und habe ihm die Akten meines Sohnes gegeben. Und da hat er das Anästhesieprotokoll angeguckt und hat gesagt, er war noch nicht mal hirntot. Und das hat mich so entsetzt. Ich bin dann wieder nach Hause geflogen und habe das Gefühl gehabt, ich muss da weiter forschen. Und dann habe ich immer weiter gefragt. Und dann gab es Ärzte, die haben mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt, was da passiert. Und mit diesem Wissen bin ich dann in die medizinische Hochschule gegangen und habe da das abgefragt und bestätigt bekommen. Und dann habe ich eines Tages den Professor gefragt, warum sie uns das nicht gesagt haben, dass das ja keine Verstorbenen sind. Und da hat er mir geantwortet, wenn wir die Gesellschaft aufklären, kriegen wir keine Organe mehr. Und das war im Beisein meines Mannes und eines Gerichtsmediziners. Das heißt, er hat es vor Zeugen gesagt und er kann es auch nicht wieder zurücknehmen. Er ist im Übrigen auch jetzt schon tot. Und der Gerichtsmediziner ist auch tot. Und jetzt habe ich nach ungefähr 35 Jahren von der Stiftung dieses Professors eine Aufforderung gekriegt. Ich möchte diese Aussage, dass wenn wir die Gesellschaft aufklären, sie keine Organe mehr kriegen, die möchte ich widerrufen und müsste, was ich sonst in den Medien gesagt habe dazu, medienwirksam widerrufen. Ansonsten kriegte ich eine Klage geschickt über 100.000 Euro. Da war ich empört. Ich habe mir dann Hilfe gesucht und habe diesen Schriftsatz beantwortet. Und da ist dann auch nie wieder was gekommen. Das war einfach nur ein Versuch, mich einzuschüchtern. Ja, und was ich am Hirntod zu bemeckern habe oder zu bemängeln habe, ist, man kann keine Organe von Toten verpflanzen. Man braucht lebende Organe. Und die kriegt man nicht von Toten, die kriegt man nur von Lebenden. Ich behaupte nicht, dass diese Menschen noch sehr lebendig sind. Sie sind im Sterben. Und man muss diese Menschen bis zum Schluss beatmen. Bis zum Schluss heißt, bis die Organe aus dem Körper raus präpariert sind und eben an die letzten Verbindungen kappt, bis dahin geht die Beatmung. Das heißt, es wird bei voller Beatmung werden die Organe aus dem Körper heraus präpariert. Und dieser Prozess dauert 6 bis 8 Stunden. Und während der Zeit gibt es Mediziner, die Anästhesisten, die betäuben den Patienten. Und es gibt andere, die sagen, nö, der ist ja tot, da brauche ich nichts zu machen. Sie kriegen alle Muskelrelaxantien, weil sie sich, manche sagen, ich habe es selber ja nicht gesehen, die wehren sich gegen das Aufschneiden des Körpers. Man kann auch in den wissenschaftlichen Zeitungen lesen, dass der Blutdruck in die Höhe geht, dass der Patient sich so verhält, als ob er aus der Narkose aufwacht. Dass man den Hirntod als den Tod des Menschen bezeichnet und Tod des Individuums, Tod der Person, das sind alles Umschreibungen dafür, dass ein Mensch eben noch nicht tot ist. Das Tod der Person, das suggeriert nur, dass diese Person tot ist. Aber sie meint das Persönliche, das Individuelle, das Soziale, das funktioniert nicht mehr. Aber der Körper an sich ist noch lebendig. Und sonst könnte man auch keine Organe entnehmen. Und wieso das alles gekommen ist, wieso man plötzlich Menschen als tot definiert hat, das liegt daran, dass 1967 der Christian Barnard einem sterbenden Menschen die Organe entnommen hat und das Herz eines solchen Menschen einem anderen eingepflanzt hat. Und da war die Welt fasziniert. Die wollten auch so etwas tun. Und da hat man in Amerika sich überlegt, von wem kriegen wir denn hier die Organe? Und dann ist man darauf gekommen, dass man auf den Intensivstationen ja Menschen liegen hat, die sind irreversibel hirntot. oder die sind irreversibel im Koma, so war es eigentlich. Die hat man aber gepflegt, die hat man genährt, die hat man gewaschen, die hat man beileibe nicht als tot angesehen, aber man hat eben auch gesehen, dass die Medizin, Fortschritte der Medizin, die am Leben erhalten haben, aber man durfte die Geräte nicht ausstellen, weil man sie als lebend angesehen hatte. Und da war eigentlich die Idee plötzlich, diese Menschen könnten wir doch benutzen. Es waren gar nicht viele. Die Hirntote sind Extremfälle der Intensivmedizin. Und man hat gesagt, wenn wir die als tot definieren, in diesem Zustand, dann können wir auch jetzt denen die Organe entnehmen. Und man hat in der Definition steht schon drin, dass man dabei darauf achten müsse, dass die Gesellschaft diesen neuen Tod als den Tod empfindet, denn sonst könnte man Probleme bei der Organbeschaffung haben. Ja, und seitdem macht man das. Seitdem definiert man Sterbende als Tote und nimmt ihnen die Organe weg. Wir haben übrigens nicht nur eine Hirntoddefinition. Es gibt 30 verschiedene und die variieren alle ein bisschen. Also man kann nicht unbedingt sagen, dass ich in dem einen Land als tot gelte und in dem anderen Land bin ich dann eben noch lebendig. Ich finde, dass dieser Streit, der in der Transplantationsmedizin international tobt, dass das Wissen auch die Gesellschaft haben muss. Denn Sie haben vorhin selber gesagt, es wird immer damit geworben, es ist ein Akt der christlichen Nächstenliebe. Aber was das für den Spender bedeutet, der da auf den Operationstisch geschnallt wird und dem man die Organe im sterbenden Zustand entnimmt, das weiß keiner.
Sie beschreiben eigentlich, dass da diese große Lücke war. Und das ist auch in Ihrem Buch so eindrücklich, also diese Suche von Ihnen nach eigenem Verstehen, was da geschehen ist, zwischen dem Zeitpunkt, wo Sie Ihren Sohn verabschiedet haben und wo Sie ihn dann tot wiedergefunden haben. Und was mich so beeindruckt hat, ich war mal konfrontiert mit der Organspenderfrage, als jemand in meinem nächsten Umfeld schwer erkrankt war und es die Frage war, ob er ein Organempfänger sein sollte. Was mich so beeindruckt hat, dass ich selbst, obwohl ich jetzt eigentlich das Gefühl habe, ich setze mich doch mit dem Tod und dem Sterben auseinander, dass ich nie wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich auf dieser Seite der OrganspenderInnen, was geschieht da überhaupt? Und dass, wie Sie das auch gesagt haben, das gar nicht Wissen ist, mit dem man konfrontiert wird oder worüber man aufgeklärt wird. Es wird eigentlich, geht man einfach davon aus, diese Menschen sind tot. Man nimmt das wie als gegeben. Und ja. Ihre Arbeit ist wirklich eigentlich dahingehend, dass Sie darauf hinweisen möchten, dass Hirntod nicht gestorben ist. Und Hirntod, das ist so Ihr Kernanliegen für die Aufklärung, dass wir das wirklich verstehen.
Ja, ich finde, also wenn man so eine Entscheidung fällt, wie ich sie gefällt habe, solche Entscheidungen kann man nicht rückgängig machen, wie ein Staubsaugerkauf an der Haustür. Und da leidet man sein Leben lang dran. Und da leiden auch unsere Kinder drunter. Ich werde so oft gefragt, ob ich denn nicht, also gerade von den Befürwortern der Organspende, ob ich denn nicht auch meinen Kindern, ob ich nicht für die auch ein Organ haben wollte. Und da sind die Menschen immer sehr schnell bereit zu sagen, du willst natürlich auch eins für deine Kinder haben. Aber das ist etwas, da habe ich mich sehr lange mit auseinandergesetzt. Ich könnte das nicht mehr. Ich könnte nicht mehr mit dem Wissen und mit den Erfahrungen, mit den Gefühlen, die ich hatte und die ich erleiden musste, da könnte ich nicht mehr so etwas einem anderen Menschen zumuten. Das geht nicht mehr. Man kann nicht mit diesem Spagat leben, wenn man die eine Seite wirklich erfahren hat. Also ich würde auch für meine Kinder kein Organ wollen.
Ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs überlegt, mit dieser Organspende, mit der Organtransplantation, damit ist so viele, sind so viele Themen verwoben und so viele unterschiedliche Sichtweisen rund um das Thema Leben und Tod. Es gibt ja ganz viele Menschen, die beispielsweise das Bewusstsein im Gehirn verorten und überzeugt sind, dass wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, auch das Bewusstsein gestorben ist und wenn der Körper ganz stirbt, dass das Bewusstsein erloschen ist. Unter dieser Voraussetzung ist das auch viel leichter, dieser Organtransplantation zuzustimmen. Jetzt gibt es auch Menschen, die dem Sterbeprozess eine ganz hohe Wichtigkeit einräumen und den Sterbeprozess als Ort des Übergangs, als wichtige Stelle des Abschieds verstehen. Was mich so bedrückt hat, als ich auch Ihr Buch gelesen habe, ist der mangelnde Respekt, der ihrem Erleben entgegengebracht wurde, dass sie viel Ablehnung erfahren haben, trotz all ihrer Not und ihrer Recherche. Womit hat das zu tun, ihrem Erleben nach, diese große Ablehnung, die ihnen entgegengekommen ist?
Ich glaube, das ist meistens Angst. Also, es werden immer mal wieder Umfragen gemacht, wie man zur Organspende steht. Und da zögern die Menschen erst, aber dann wird ihnen hinterher gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du selber ein Organ brauchst, die ist am größten. Du wirst immer viel mehr als Organempfänger in Frage kommen, nicht als jemand, der ein Organ gibt. Und dann sind die meisten Menschen dafür. Dann gibt es aber auch die vielen Menschen, die sich überhaupt nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist der Großteil der Menschen. Also ich wundere mich an. Die Menschen scheinen noch nie was von der Organspende gehört zu haben. Die wissen überhaupt nichts. Das liegt sicher daran, dass sie das nicht interessiert. Andererseits, man kann es auch nicht heute in den Zeitungen überlesen. Es steht jetzt, bei uns in Deutschland stand viel in der Zeitung. Und es ist viel darüber diskutiert worden. Es ist auch bei uns geht es ja im Moment um die Widerspruchslösung. Und man hat den Eindruck, dass die Politiker das nicht verstehen. Und dass sie das auch nicht lesen, was an Kritik genannt wird. Das ist ein Phänomen. Denn die Lobbyverbände, die haben einen Zulauf. Die Leute, vor allen Dingen die Organspender, Empfänger, die haben einen derartigen Zulauf, dass man sich wundert.
Sehr spannend, was Sie sagen, weil ich habe das schon auch mir gedacht, jetzt als ich auch Ihr Buch gelesen habe. Ich habe gedacht, ja, also man muss sich schon mit sehr tiefen Fragen auseinandersetzen, wenn es um das Thema Organspende geht. Also das ist mit ganz vielem verknüpft. Also wenn ich die Organspende ablehne, dann muss ich an ganz unbequeme Orte hinspüren. Ich muss mich mit meiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen. Ich muss mich mit meinen Vorstellungen, mit meinen ethischen Vorstellungen auseinandersetzen, mit meinen Glaubensvorstellungen. Ich muss auch an Orte ranspüren, wie Sie es vorher benannt haben. Also in letzter Konsequenz muss ich mich auch mit der Sterblichkeit, mit einer potenziellen Sterblichkeit meiner eigenen Kinder auseinandersetzen. Und ich glaube, das sind einfach Orte, wo man gerne so darüber wegwischt oder sie umschifft oder da gar nicht hinfühlt und einfach irgendwo in einem Weltbild stecken bleibt, wo man sich sagt, ja, das ist ja schon in Ordnung und schön, gibt es das alles? Also es ist unbequem, sich damit auseinanderzusetzen. Würden Sie dem zustimmen?
Ja. Ja. Und wenn Sie mal die Jugendliche fragen, die setzen sich überhaupt nicht damit auseinander, die gehen ins Leben rein. Und die hätte man ja gerne als Organspender, weil die eben noch knackige Organe haben. Aber es ist in der Tat so, dass 30% aller Organe, die jetzt verpflanzt werden, die kommen von alten Leuten. Das sind marginale Organe. Es sind Spender aus Altenheimen. Und das sind Menschen, die überhaupt nichts mehr davon verstehen. Und die haben sich auch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich glaube, es gibt keine Bevölkerungsschicht hier bei uns, die sich aktiv mit dem Tod auseinandersetzt.
Eben jetzt der Tod Ihres Sohnes liegt 40 Jahre zurück und Sie beschreiben das eben so ganz eindrücklich, wie Sie absolut mangelhaft aufgeklärt wurden, wie dieser Entscheid in einer absoluten Ausnahmesituation gefällt wurde, wie Sie unter emotionalem Druck standen. Jetzt nach diesen vielen Jahren, gibt es Dinge, wo Sie das Gefühl haben, das hat verbessert? Gibt es Veränderungen seither oder ist das einfach alles gleich geblieben?
Die Fakten sind gleich geblieben. Also man nimmt von sterbenden Menschen die Organe, man muss die bis zum Schluss beatmen. Das ist alles gleich geblieben. Aber die Methoden, wie man an die Menschen rangeht, die sind subtiler geworden. Was ich zum Beispiel schlimm finde, ist, dass man die Organspenderangehörigen, also aus meinem Fall hat man die Lehre gezogen, man muss sich um die Spenderangehörigen kümmern. Ich glaube, die Angst der Mediziner ist größer geworden, dass das alles rauskommt, was sie da machen. Man hat ja auch in Deutschland, also von der internationalen Diskussion über die Organspende hört man hier wenig. Es hat mal einen sehr interessanten Fall gegeben in Amerika von einer J.H. McMath. Die ist als Hirntod definiert worden und hat dann noch 4 Jahre gelebt. Und das sind Situationen, die bringen kann, wenn sowas bekannt wird, die kann die ganze Transplantationsmedizin ins Wanken bringen. Ich fahre jetzt gerade zu einem Kongress nach Amerika. Da wird also nochmal die Frage gestellt, ist der Hirntod überhaupt der Tod des Menschen? Sie wissen, dass die Medizin sich weiterentwickelt. Man kann jetzt auch mehr Menschen retten. Es ist aber bei uns überhaupt nicht bekannt, dass man Menschen, die ins Krankenhaus kommen, in die Notaufnahme, dass es da schon einen Transplantationsbeauftragten gibt, der sofort guckt, wer könnte Hirntod werden. Und diejenigen, die diese Diagnose haben, die werden gleich auf die Schiene der Organspender gesetzt und werden gleich schon so behandelt, dass sie auf keinen Fall versterben. Sie bekommen organprotektive Maßnahmen, macht man mit ihnen. Und bis man dann endlich den Hirntod feststellen kann, in der Zeit denken die Angehörigen, die Mediziner kümmern sich um die. Und damit dieser Patient lebt. Aber es ist genau andersrum. Sie kümmern sich um diesen Menschen so sehr, damit sie die Organe haben können. Und die Frage nach der Organspende an die Angehörigen, die wird erst viel später gestellt. Und dann kämpfen die Mediziner auch darum, dass er Organspender wird, und zwar mit unfairen Mitteln. Dass sie den Angehörigen sagen, na, der wird sowieso nichts mehr. Wollen Sie denn ein behindertes Kind haben oder einen behinderten Angehörigen haben? Und solchen Argumenten sind die Menschen oft nicht gewachsen. Ich kenne einen Fall, da hat eine Mutter darauf bestanden, dass das Kind weiter beatmet wird. Und das ist auch durchgekommen durch diese Situation. Aber die Mutter war nachher mit der Aufgabe, diesen Sohn zu pflegen, total überlastet. Und sie ist dann auch alleine gelassen worden mit ihrem Schicksal. Und die hat das bedauert, dass sie ihren Sohn nicht als Organspender hergegeben hat. Es ist wirklich eine Verkettung zwischen zwei Menschen, die ist schwer zu lösen. Es ist bei meinem Sohn auch so gewesen. Man muss da Wartefristen einhalten. Mein Sohn ist nach 2,5 Stunden als hirntot definiert worden. Aber nach 2,5 Stunden hätte man das gar nicht machen dürfen. Und deshalb hat wahrscheinlich auch der englische Anästhesist gesagt, der war noch nicht mal hirntot. Da kann man das gar nicht feststellen. So eine Untersuchung ist nicht ungefährlich für den Patienten. Da wird ja erstmal festgestellt, ob er tot ist oder hirntot ist. Und wenn er dann nicht hirntot ist, was macht man denn dann? Dann hat man ihm Schmerzreize zugefügt und ganz zum Schluss wird der Apnoe-Test gemacht. Das ist ein Test, da wird der Körper mit Sauerstoff angereichert und dann wird dieser Sauerstoff für 10 Minuten entzogen. Und dann soll der Körper den größten Anreiz kriegen, um selber zu atmen.
Ja, das sind so viele Schattenseiten, die Sie hier aufzeigen. Diese Medizin, die so vieles machen kann, die Schattenseiten dieser Machbarkeit. Darf ich Sie fragen, Frau Greinert, jetzt nach diesen 40 Jahren, eben jetzt nochmals in Ihrem Buch beschreiben Sie so eindrücklich, was das für ein Kraftakt war, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und zu realisieren, was mit Ihrem Sohn geschehen ist. Woraus haben Sie Kraft geschöpft, weiterzugehen und wie geht es Ihnen heute?
Ich habe Erlebnisse gehabt nach dem Tod meines Sohnes, woraus ich geschlossen habe, dass er eben noch in einer anderen Dimension weiterlebte. Ich habe meinen Sohn noch mal ein paar Mal gesehen nach seinem Tod. Und das ist, was da denken viele, das ist Wunschdenken. Aber ich weiß, das ist kein Wunschdenken. Und ich muss auch nicht mehr sagen, das glaube ich. Ich weiß jetzt, dass ich weiß. Es gibt so einige Schlüsselerlebnisse. Ich habe immer gespürt, dass etwas hinter mir wehte. Und ich hatte immer das Gefühl, dass, ohne dass ich wusste, was es war, aber ich hatte ein Bild von dem, was wehte. Das waren wie so große Engelsflügel. Und eines Tages kommt meine Tochter zu mir und sagt mir, Mami, ich werde verrückt. Es weht immer hinter mir. Und da wusste ich, dass sie das Gleiche meinte wie ich. Dann habe ich meinen Sohn auch nochmal gesehen. Er war nicht mehr so wie wir heute. Er war aus einer anderen Materie. Er war, ja, als ob er... Er sah genauso aus wie sonst, aber er war aus, eigentlich in lauter Grautönen, habe ich ihn empfunden. Und dann gab es noch eine andere Begebenheit. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Aber es ist wichtig, weil ich daraus die Sicherheit gezogen habe, dass mein Sohn noch lebt. Ich habe ihn eines Tages getroffen und da hat er mir erzählt, dass er jetzt ein Musikinstrument lernt. Und er hat mir das beschrieben oder ich habe es auch gesehen und ich habe es dann meinem Mann beschrieben. Und er sagte, das ist eine Leier. Diese Begegnungen, die waren so real. Das war nicht nur ein Traum, das war Wirklichkeit. Und von dieser Begegnung, da ging etwas aus, das war ausgesprochen heilsam. Das hat mir geholfen, die Trauer zu überwinden. Als letztes Beispiel, was ich nennen will, eines Tages, da war ich so verzweifelt, und hatte das Gefühl, ich sinke in den Boden und ich komme nicht wieder hoch. Da habe ich eine Kraft gespürt, die mich unter den Armen gehalten hat und mich aufrecht gehalten hat, so lange, bis ich wieder selber stehen konnte. Ja, und das sind alles Begebenheiten, die mir in mir ein Gefühl haben entstehen lassen, dass der Tod nicht das Ende ist. Und wenn man ein bisschen in der Sterbeforschung liest, dann weiß man das auch. Da wird viel über sowas berichtet. Und es gibt da viel Literatur drüber. Es gibt hier in Deutschland, oder hier gab es die Kübler-Ross, die ja ganz bekannt bei uns war, die über solche Phänomene berichtet hatte. Und ein Moody, Dr. Moody. Und dann gibt es hier in Holland einen Arzt, Dr. Pim van Lommel, der über das endlose Bewusstsein geschrieben hat. Und das sind alles Sachen, wo meine Geschichten reinpassen.
Genau.
Ja.
Ich bin so dankbar, durften Sie solche Erfahrungen machen nach dem Tod Ihres Sohnes. Und teilen Sie diese Erfahrungen auch an dieser Stelle, weil es ja doch eine Dimension ist, die ganz vielen Menschen wichtig ist, rund um das Thema Tod und auch rund um das Thema Organtransplantation und eben genau auch dieses Thema weitgehend ausgegrenzt wird von diesem Diskurs. Darf ich abschließend fragen, wie die Beziehung zu ihm heute ist und wie es Ihnen geht im Hinblick auf Ihr eigenes Ableben, was das so in Ihnen auslöst, wenn Sie so den Blick in Richtung eigene Sterblichkeit richten?
Also, ich habe keine Angst mehr vom Sterben. Ich habe zwar jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt sofort sterben will, aber das macht mir keine Angst mehr, weil ich habe einfach eine sichere Perspektive und ich kann immer nur sagen, ich muss nicht glauben. Ich weiß, dass es da etwas gibt hinterher und ich freue mich darauf, ihn wiederzusehen. Ich freue mich auf alle, die vor mir gegangen sind und die zu meiner Familie gehören. Meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater, mein Mann. Ja, ich freue mich darauf. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt sagen möchte, ich möchte morgen sterben. Ich möchte noch etwas erleben. Ich möchte noch erleben, dass die Transplantationsmedizin ehrlich läuft. Das ist ein tiefer Wunsch von mir, dass wenn man sie auch nicht beenden kann, das glaube ich nicht, dass das geht, aber dass die Leute aufgeklärt sind, das möchte ich noch erleben. Ansonsten habe ich eine gute Beziehung zu meinem Sohn. Ich rede öfter mit ihm. Ich freue mich, wenn ich also so spezielle Träume habe, wo ich etwas von ihm erfahre. Und es gibt auch andere Träume, das sind normale Träume. Ja, ich habe immer noch das Gefühl, eine Verbundenheit zu ihm zu haben. Und da bin ich dankbar dafür.
Lieben Dank, Frau Greinert, für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass es ein Beitrag ist, unser Gespräch, an die Aufklärung und dass da, wo Sie diese unglaubliche Lücke erlebt haben, dass da mehr Licht hinkommt und mehr Aufklärung. Lieben Dank für Ihr Engagement und für Ihre offenen Worte. Danke. Schön, hast du reingehört in diese Episode vom Podcast Tod, Leben, Transformation. Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen über meinen Facebook- oder Instagram-Kanal. Bis dahin wünsche ich dir eine gute, verbundene Zeit.